Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Away. Alle sind im Urlaub, nur ich nicht. Ich habe ja trotzdem irgendwie so halb frei, halb auch nicht. Es ist der 20. Juli 2023. Wir haben gerade 14:30 Uhr in San Francisco. Es ist sonnig, sonniger als in den letzten Tagen größtenteils. Es ist ja gerade Nebelsaison in der Stadt. Sprich, der Juli und auch der August sind immer so ein bisschen kühler und vor allem deutlich weniger sonnig, als man das vielleicht aus touristischer Perspektive erwarten würde. Das heißt, wenn man hier durch die Stadt läuft, sieht man relativ viele enttäuschte Touristen und Touristinnen, die hoffen darauf, die Golden Gate Bridge zu sehen oder manchmal auch den Financial District und das einfach nicht tun. Also, ich konnte vorgestern war das, glaube ich, vor der Tür stehen, vor meiner Haustür stehen und nicht die Spitze der Transamerica Pyramid sehen, obwohl die wirklich nur die Straße runter ist. Also da laufe ich in 5 Minuten hin. Aber es war eben, ja, nicht ganz unerheblich neblig. Heute ist das noch nicht der Fall. Das kann sich noch ändern gegen Abend, wie das ja mit Nebel so ist. Aber ja, aktuell ist noch schön, deswegen freue ich mich auch drauf, wenn ich hier dann fertig aufgenommen habe und dann gleich wieder rausgehe. Ich komme gerade schon von der Bay, ich hatte ein Eis und bin gerade wieder zu Hause. Und dementsprechend habe ich das schon ein bisschen genossen, das Wetter, aber man muss das ja ausnutzen, wenn man die Zeit hat und die Gelegenheit und die Temperaturen. Wobei, naja, es ist so 20, 21, 22 Grad. Das ist jetzt nicht europäisch heiß hier, nur weil die Sonne scheint, aber das ist schon ungefähr das, was Sommer hier am nächsten kommt. Zumindest bis in den September rein, wo dann wirklich mal ein paar warme Tage kommen. Genug vom Wetter. Was war diese Woche los? Gar nicht so viel, muss ich sagen. Also wieder eine eher ruhige Woche. Wie gesagt, es sind alle in Urlaub. Das behindert auch mein eigenes Fortkommen an einigen relativ wichtigen Fragen so ein bisschen. Ist bei Zeiten manchmal etwas nervig, dass alles so voneinander abhängt, gerade auch weil, naja, so Job und Wohnung und Krankenversicherung und was weiß ich, das ist ja alles miteinander verzahnt, ne? Und das sind alles Dinge, die werde ich im August oder allerspätestens September irgendwie lösen müssen, im Hinblick auch auf Vancouver. Krankenversicherung hätte ich sogar schon gerne etwas früher gelöst, die läuft nämlich am 10. August, also in 20 Tagen aus. Und die bucht man ja üblicherweise nicht von Monat zu Monat, sondern hat man ja meistens etwas länger. Also, so eine gewisse Grunddringlichkeit besteht, könnte man sagen. Ja, mal schauen, ob sich die Leute dann bei Zeiten bewegen. Das ist ja vielleicht auch eine Frage davon, wie gerne man jemanden einstellen möchte und wie sehr man glaubt, dass man Konkurrenz hat, um das mal ganz zurückhaltend zu formulieren. Ja, wir werden sehen, was da so passieren wird. Das ist aber kein Thema für den dieswöchigen Podcast. Was ein Thema für den dieswöchigen Podcast ist, schauen wir uns jetzt im Folgenden an. Wir beginnen mit der Schlagzeile der Woche. Ich sollte vielleicht sagen Schlagzeilen der Woche, denn eine oder Schlagzeilen der Wochen genau genommen, weil es auch mehrere Wochen sind. Eine ist nämlich von gestern, vom 19. Juli, und eine andere ist verwandt damit. Es geht in beiden Fällen um Vorschläge der Bürgermeisterin von San Francisco, London Breed. Hinsichtlich der Umgestaltung von Downtown San Francisco. Ich hatte ja schon mehrfach erwähnt, Downtown, insbesondere der Tenderloin, alles rund um die City Hall, also rund um das Büro der Bürgermeisterin und aber auch die Market Street runter, also so der Shopping Center und so. Das sind alles problematische Gegenden. Da ist halt teilweise irgendwie ja, Drogenkonsum, da gibt es Obdachlosigkeit massiv. Also es ist auf jeden Fall Leid da, es ist auch Kriminalität da, es ist einfach kein Ort, wo man wahnsinnig gerne gerade im Dunkeln unterwegs ist. Das ist so die das sind so die problematischen Bezirke, die problematischen Gegenden von San Francisco aktuell. Deswegen ist es sehr nachvollziehbar, dass sich die Bürgermeisterin darüber Gedanken macht, zumal das ja auch zu ihrem Arbeitsweg gehören dürfte, wenn sie denn nicht remote arbeitet. Aber die Frage, wie sie sich diese Gedanken macht, die ist vielleicht ein bisschen umstrittener. Gestern hat sie verlauten lassen Folgendes. Die Schlagzeile ist beides von sfgate.com. Sage ich sicherheitshalber mal dazu, haben sich die meisten wahrscheinlich schon gedacht. Gestern lautete sie: Breed asks University of California to consider opening downtown San Francisco campus. Also, London Breed fragt bei der University of California nach, ob sie vielleicht Lust hätten, in Downtown San Francisco einen Campus aufzumachen. Und die ältere Schlagzeile lautet vom 22. Juni diesen Jahres: London Breed suggests tearing down SS Westfield Mall, replacing with Soccer Stadium. Also London Breed sagt, schlägt vor, dass man die Westfield Mall abreißen könnte und ein Fußballstadion drauf baut. Ich muss zu der zweiten Schlagzeile, die mit dem Fußballstadion sagen, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen sensationsheischend. Sie hat gesagt, naja, also die Westfield Mall, das könnte auch was ganz anderes werden, als es gerade ist. Wir könnten an dem Ort sogar alles abreißen und ein Fußballstadion bauen. Also so sagt sie das. Das ist kein konkreter Vorschlag, das ist eher, ja, es ist eher so ein Beispiel dafür, was man da machen könnte, wie ernst gemeint das ist. Naja, also es ist ein bisschen, weiß ich nicht, sensationsheischend ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Ich hätte diese Schlagzeile so nicht gewählt. Das ist kein ernster Vorschlag, meiner Ansicht nach. Sie sagt nicht, man sollte da ein Fußballstadion bauen oder wir haben Pläne dafür, sondern sie sagt, wir könnten das sogar so und so machen. Wir könnten sogar ein Fußballstadion dahin bauen. Sogar das würde funktionieren. Ist ein Extrembeispiel, was sie wählt, um zu verdeutlichen, dass es ein interessantes Territorium ist. Interessant dennoch die Idee, dass die Westfield Mall, das ist so das größte Shoppingzentrum an der Market Street, dass eben das Gebäude vielleicht schon zur Disposition steht. Also ich glaube, das steckt da schon mit drin, dass man darüber nachdenkt, was anderes an dessen Stadt zu bauen. Und das ist naheliegend, denn auch hier Online-Shopping, die Leute gehen nicht mehr in Läden, es ist nicht so viel los. Also es ist schon noch was los in der Westfield Mall, aber die Hauptmieter verschwinden halt Stück für Stück. Nordstrom hat seine Geschäfte geschlossen hier in der Innenstadt. Das ist ein großer Bekleidungshändler. Und natürlich muss man sich da Gedanken machen, ob es dann tatsächlich ein neues Gebäude wird, ist eine andere Frage, aber eine neue Nutzung halte ich schon für sehr vorstellbar. Was den anderen Vorschlag angeht, das ist natürlich spannend, weil es um einen College Campus geht. Ne? Also es gibt ja zwei University of California Campusse in San Francisco. Das eine ist meine Uni, die UC LASF. Die wird hier in dem Artikel irgendwie komischerweise nicht erwähnt. Und die andere ist die UC San Francisco. Das ist eine Medical School. Also das ist eine der besten ja, Schulen für ÄrztInnen auf der Welt, kann man schon, glaube ich, sagen. Und in Ergänzung zu diesen beiden Institutionen, die UC LASF, die ist nur so halb Teil vom UC-System, deswegen wird sie wahrscheinlich nicht erwähnt. Und in Ergänzung schlägt die Bürgermeisterin eben vor, naja, ihr könnt doch hier einen College Campus hinstellen. Das würde Berkeley entlasten, das würde die UCSF entlasten. Das wäre doch eine ganz tolle Sache. Das kann ich mir schon eher vorstellen, denn es ist ein bisschen erstaunlich, dass San Francisco keine eigene allgemeine UC-Schule hat, sondern eben nur diese beiden sehr eingeschränkten Felder Recht und Medizin. Ob das so schnell passiert, ob das so bald passiert und ob das in der Innenstadt passiert, sind ganz andere Fragen. Innenstadtcampus ist eine extrem teure Angelegenheit, gerade in San Francisco. Selbst wenn die Stadt da mithilft, braucht man ja ordentlich Fläche und das ist eben immer noch teures Land, ne? Also das wird sich vielleicht verschieben in eine andere Richtung, weil es zum Wohnen nicht so ideal geeignet ist. Aber es ist halt immer noch teures Land und San Francisco lässt sich auch nicht beliebig nach außen erweitern, weil da Berge sind, weil da Meer ist, weil da die Bay ist. Und andere Städte dann noch irgendwann kommen. Das heißt, Bauland in San Francisco ist immer teuer. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo man sagen würde, oh, da bauen wir eine neue Uni hin. Das ist eher so ein Ort für, ja, Büros, für kleinere Flächen, die man dann hochpreisig eben verbieten kann. Anstatt für so einen eher raumgreifenden Campus traditionell doch. Gut, meine Law School hat natürlich da einen Campus, aber den hat sie da eben auch schon lange. Und der ist auch nicht so groß. Also es ist halt ein Innenstadtcampus mit Gebäuden. Und da kamen jetzt auch keine neuen Flächen dazu, meines Wissens. Insofern ist das eine etwas andere Situation. Aber man sieht, es wird sich Gedanken darüber gemacht, was der Zukunft ist, was die Zukunft der Innenstadt ist. Und das ist wichtig. Das war eine lange Schlagzeile der Woche, aber ging ja auch um viel. Ja, letzten Donnerstag war ich wie angekündigt bei einem Academy Screening von Mission Impossible. Es ist, glaube ich, nicht 5, es ist, glaube ich, Teil 7. Wenn ich korrekt zähle, also Teil 1 von Teil 7 oder so, müsste ich recherchieren, mache ich aber nicht, so wichtig ist es auch nicht. Guter Film erstmal, also hat mir gefallen, obwohl ich die letzten 5 Teile dann wahrscheinlich verpasst habe. Also ich habe nur den ersten gesehen, die dazwischen nicht. Ich darf aber drüber reden inzwischen, ist ja auch rausgekommen, ist ja erschienen. Und es hat mir echt gut gefallen, also weil es einfach so, sagen wir mal, ein anderer Take auf Agentenfilme ist. Agentinnenfilme ist das. Ja, es gibt Agentinnenfilme, also Gendern ergibt ja eh immer Sinn, auch hier ergibt es Sinn. Agentinnenfilme, also ein anderer Take auf Agentinnenfilme, ist Damit hätte ich nicht so ganz gerechnet. Ich hatte eher, weil ich nur den ersten kenne, sowas wie Ocean's 11, Ocean's 12 und so weiter erwartet. Das war es dann halt aber überhaupt nicht. Also es ging jetzt nicht um einen Einbruch irgendwo, sondern um was anderes. Ich spoilere nicht, hier sind keine Inhalte zum Film zu hören. Außer dem Umstand, dass es natürlich der erste von einer mindestens Duologie ist. Also es wird einen zweiten Film geben, der direkt am ersten ansetzt. Und das hat natürlich Auswirkungen aufs Ende. Sagen wir mal, das Ende ist sehr anschlussfähig. Und man wird wahrscheinlich nicht befriedigt sein, wenn man in der Zwischenzeit die Fähigkeit, Filme zu sehen oder das Interesse an Filmen aufgibt oder wie auch immer. Das wäre nicht so gut. Also es gibt Gründe zu warten, bis beide raus sind. Man kann sich den Film aber auch so schon anschauen. Er ist in sich schon irgendwie abgeschlossen, wenn man mit dem Cliffhanger leben kann. Ich hatte Spaß. Also gute Technik. Es ergibt nicht alles Sinn, aber ich habe es bei Indiana Jones schon gesagt, in diesem Genre muss für mich auch nicht alles Sinn ergeben. Also ich bin da wahrscheinlich leicht zu beeindrucken oder ich bin da leicht zu handeln. Ich bin ja auch kein Filmkritiker. Deswegen, ich hatte meinen Spaß und das reichte mir auch an der Stelle. Zumal es ja gratis war. Das Ganze hat stattgefunden in der Zentrale von Lucasfilms. Die liegt nämlich in San Francisco zu unser aller Überraschung und nicht in Los Angeles. Und ja, das gehört ja zu Disney und ich kenne jemanden und deswegen kam ich da eben rein. Da ist unter anderem die Privatsammlung oder ein Teil der Privatsammlung von George Lucas im Foyer, also das Lichtschwert von Luke Skywalker aus Episode 4, Statuen von Stormtroopern, ganz beeindruckende Geschichten. Ich wurde darauf hingewiesen, dass man nicht zu viel erzählen soll und auch nicht zu stark irgendwie Fotos veröffentlichen soll, gerade auf sozialen Medien, weil Star Wars ist ja. Naja, ne? Also die Star Wars Fanbasis ist ja ein bisschen empfindlich und auch ein bisschen speziell. Und sowohl George Lucas als auch Disney sind wohl nicht so sehr daran interessiert, dass das ein öffentlicher Raum ist. Und das respektiere ich natürlich auch, gar keine Frage. Aber falls ihr jemals irgendwie zu der Gelegenheit kommen solltet, da zu sein, macht das auf jeden Fall. Ich glaube, Führungen gibt es eigentlich nicht. Das heißt, man muss wahrscheinlich jemanden kennen. Ist eine Herausforderung, aber ist ein bisschen einfacher geworden, dadurch, dass Disney Lucasfilm übernommen hat, ne? Dadurch ist das Unternehmen ja durchaus ein bisschen größer, mit dem man da Eintritt erlangen kann. Ja, jedenfalls, das war schon ein Erlebnis und auch eins, was ich so in San Francisco jetzt noch nicht hatte. Freitag war ein bisschen ruhiger. Ich weiß gar nicht, ob Freitag irgendwas Erwähnenswertes los war. Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe relativ viel gearbeitet an meinen Präsentationen. Die habe ich inzwischen übrigens alle fertig. Das heißt, das Aufnehmen steht jetzt als nächster Schritt an. Aber sonst war der Freitag nicht so erwähnenswert. Joa, Rechtsthema der Woche. Ich dachte, wir sprechen mal ein bisschen über Wettbewerbsrecht. Und wer mich kennt, hat eine gewisse Ahnung, was jetzt kommen könnte. Ich möchte sprechen über die Federal Trade Commission, die FTC. Und über die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Da gab es nämlich diverse neue Entwicklungen zuletzt und über die wollen wir ein bisschen reden. Will ich ein bisschen reden? Ihr habt da jetzt ehrlich gesagt kein Mitspracherecht. Die Frage ist, ob ihr zuhört, aber reden, das ist schon entschieden, die Geschichte. Zur Einleitung ein bisschen. Microsoft ist uns allen bekannt. Microsoft ist der Publisher von Windows, also dem verbreitetsten PC-Betriebssystem der Welt. Von Microsoft Office oder Microsoft 365, wie es inzwischen heißt. Das ist eine Office-Solution, das ist eine Office-Suite, die Dinge wie Word und so Sachen umfasst. Ich muss es eigentlich gar nicht groß erklären, aber ich tue es trotzdem. Es ist im Prinzip die Lösung, die es jetzt auch als Abo-Service gibt, die weltweit als Standard eingesetzt wird für Office. Was vielleicht nicht allen Leuten, die hier zuhören, bekannt ist, ist, dass Microsoft auch eine relativ relevante Gaming-Sparte hat. Also Videospiele sind bei Microsoft ein Thema. Sie haben ein eigenes Konsolensystem, die Xbox oder Xbox, wie es natürlich hier heißt. Das ist der, könnte man sagen, Hauptkonkurrent der PlayStation von Sony und der Nintendo Switch von Nintendo. Das heißt, im Prinzip haben wir hier ein amerikanisches Unternehmen, Microsoft, ein japanisches Unternehmen, Sony und noch ein japanisches Unternehmen, Nintendo, die in diesem Bereich ziemlich alleine um die Vorherrschaft, streiten. Kürzlich kam noch Steam dazu, das ist ein anderes US-Unternehmen, die haben eine Handheld-Konsole rausgebracht. Das ist ein anderes Thema, ist vielleicht auch ganz interessant in dem Kontext, aber diese drei sind so die klassischen Spielkonsolenhersteller. Microsoft ist daneben noch der Anbieter des sogenannten Game Pass. Das ist ein Abo, mit dem man eine gewisse Auswahl, eine kuratierte Auswahl an Spielen von Microsoft selber und von Studios, die zu Microsoft gehören, für eine monatliche Gebühr spielen kann. Sony hat ein ähnliches Angebot, das ist aber wesentlich weniger populär und auch weniger umfangreich, würde ich sagen. Zumal es ja größtenteils ältere Spiele sind. Bei Microsoft kommen tatsächlich auch am Erscheinungstag Spiele dazu, wenn es denn eigene Veröffentlichungen sind. Da zählen einige der meisterwarteten Spiele des Jahres dazu. Activision Blizzard wiederum ist der größte Spielepublisher der Welt, glaube ich. Unter anderem World of Warcraft, das Online-Rollenspiel und jetzt kürzlich auch Diablo 4. Das ist ein Action-Rollenspiel, das einen riesigen Erfolg hatte in den ersten Tagen. Also hat in der ersten Woche für 700 Millionen Dollar Umsatz gesorgt. Es ist ein Riesending. Und Microsoft hat sich in den letzten Jahren deutlich vergrößert. Hat auch im Cloud Gaming bestimmte Fortschritte unternommen. Cloud Gaming heißt, dass man quasi Spiele nicht auf einer bestimmten Hardware spielt, sondern sie streamt. Das sorgt dafür, dass man keine entsprechende Leistung, keine Rechenleistung braucht in dem Maße, wie das normalerweise ist. Und ja, Microsoft hat eben im Cloud Gaming was gemacht und hat sich Spielestudios dazu gekauft, eben auch für diesen Game Pass und für dieses Cloud Gaming und hat im letzten Jahr ein vielbeachtetes Angebot gemacht, Activision Blizzard zu kaufen für, Achtung, 69 Milliarden Dollar. Das sind so die Preise, um die es geht. 69 Milliarden Dollar sollte Activision Blizzard kosten. Und da haben dann plötzlich Wettbewerbshüter weltweit gesagt, oh, das könnte aber schwierig sein. Also, ne, Monopolstellung will man vermeiden. Und hier ging es interessanterweise gerade in der EU und Großbritannien ganz besonders um Cloud Gaming. Also Cloud Gaming ist zwar im Kommen, würde ich sagen, aber ich wunderte mich, dass das so die große Nummer sein soll. Jedenfalls haben die Wettbewerbskommissionen der verschiedenen Länder erstmal gesagt, oh, wir machen uns da Sorgen, denn Sony und Nintendo könnten aus dem Cloud-Gaming-Markt quasi rausgedrängt werden mit dieser marktbeherrschenden Stellung, indem man die Spiele von Microsoft und Activision Blizzard nicht mehr für deren Systeme bringt. Ich habe übrigens Call of Duty vergessen. Call of Duty ist eine der wichtigsten Shooter-Serien, Multiplayer-Geschichten, ist auch eine große Activision Blizzard-Geschichte. Also drei große Serien mindestens haben sie, plus noch ein paar andere, die fast so groß sind. Und ja. Also es ist schon irgendwie ein wichtiges Unternehmen im Markt und Microsoft eben auch. Und deswegen haben diese Wettbewerbszentralen gesagt, ja, da haben wir ein bisschen Sorge. Letztlich hat, um es ganz kurz zu fassen, die Europäische Union gesagt, wir stimmen dem Deal zu, wir finden es okay. Während Großbritannien gesagt hat, nö, wir finden das nicht okay, da läuft jetzt gerade die Berufung von Microsoft. Und die FTC, die US-amerikanische Wettbewerbskommission, hat gesagt, ja, wir klagen dagegen. Das hat Microsoft in erster Instanz eigentlich gewonnen letzte Woche. Und jetzt gerade geht es darum, ob die FTC das weiterverfolgt, das Verfahren oder nicht. Und heute oder vorgestern kam die Meldung und heute wurde es dann auch nochmal diskutiert, ob die FTC sich vielleicht auf einen Vergleich einlassen würde. Das würde wahrscheinlich heißen, dass Microsoft und Activision Blizzard bestimmte Versprechen machen. Also es geht wahrscheinlich nicht um Geld, denn es gibt ja kein Fehlverhalten, das mit einer Geldstrafe kompensiert werden müsste, sondern es geht eher darum, sicherzustellen, dass der Markt eben nicht monopolisiert wird. Wahrscheinlich würde es also heißen, dass Microsoft und Activision Blizzard Versprechen machen und sagen, wir verpflichten uns, das und das nicht zu tun. Andernfalls machen wir uns strafbar, in irgendeiner Form, also nicht strafbar, sondern andernfalls müssen wir eine Strafe zahlen oder eben sogar diese Fusion rückgängig machen oder sowas in der Richtung. Das ist gerade eine Diskussion. Und das ist durchaus recht interessant, weil es ein bisschen Schlaglicht wirft auf die Art und Weise, wie die FTC hier agiert. Denn das klingt ja erstmal ungewohnt für europäische Ohren, dass eine staatliche Kommission sich auf Vergleiche dieser Art einlässt. Aber das ist hier sehr üblich. Damit sind wir auch im Datenschutz, in meinem Lieblingsbereich. Denn tatsächlich ist die FTC ja die hauptzuständige Bundesbehörde für Datenschutz. Wie ich schon mal erklärt hatte, wer das genauer wissen will, muss sich die entsprechende Folge anhören. Ich weiß nicht, welche es ist, leider. Jedenfalls, die FTC macht relativ viel im Bereich Datenschutz und meistens sieht das so aus, dass ja, es ein Consent Decree, ein sogenanntes, gibt. Das heißt, es wird nicht ein komplettes Verfahren durchgeführt, sondern das Unternehmen sagt: Oh, wir wissen nicht, ob wir hier was falsch gemacht haben, aber wir zahlen eine Strafe und verpflichten uns, es nicht wieder falsch zu machen. Das ist der Regelfall. Das hat gewisse Gründe, sorgt vor allem aber dafür, dass die Verfahrensweisen so ein bisschen entschlackt werden und die Gerichte eben auch nicht so viel zu tun haben. Ist eine interessante Herangehensweise, die einfach auch ein bisschen daher stammt, dass Verwaltung und Behörden hier ein anderes Verständnis haben voneinander, als das in Europa vielleicht der Fall sein mag. Also in Europa gibt es ja das ja, Legalitätsprinzip,
was im Prinzip besagt, dass sich die Behörde streng ans Recht halten muss und relativ wenig Spielraum hat, um zu einer Einigung dieser Art zu kommen. Also in vielen Fällen werden die Behörden sagen, oh, wir sehen das aber so und so, deswegen müssen wir klagen. Deswegen müssen wir weiter dagegen vorgehen. Das heißt, es besteht gar kein Raum zu sagen, okay, wir finden das zwar schwierig, aber wir haben uns aus praktischen Gründen dagegen entschieden, ein formales Verfahren anzustrengen. Wir hätten gerne noch so ein paar Vorschläge, wie man sich einigen kann. Das geht manchmal schon, aber es ist alles in allem ein bisschen schwieriger. Sprich, Microsoft, Activision, Blizzard, da wird jetzt viel davon abhängen, wie sich die FTC entscheidet. Dann wird ein bisschen was von Großbritannien abhängen und wie es da weitergeht. Und man sollte das auf jeden Fall mit Spannung betrachten, denn es sagt nicht nur viel über Videospiele und das Umfeld, sondern es sagt auch viel über Wettbewerb und über die Plattformökonomie weltweit, denke ich, aus. Insofern ein hoffentlich spannendes Rechtsthema der Woche. Am Samstag stand das Derby an, der letzte Spieltag, des SF City FC gegen die San Francisco Glens. Das war im Caesar Stadium dann endlich mal wieder. Und ja, wie gesagt, Derby, einfach weil das die einzigen beiden Teams aus San Francisco in dieser Liga sind und es wird schon ein bisschen zelebriert, sag ich mal. War das Rückspiel? Hinspiel ging, glaube ich, unentschieden aus. Ich hoffe, es ging unentschieden aus, 2-2. Wenn nicht, dann haben sie nämlich verloren. Naja, jedenfalls, Rückspiel war ganz gut besucht. War grundsätzlich auch ganz unterhaltsam, ging nur leider verloren. 1-2 nach relativ starker erster Halbzeit und Halbzeitführung konnte man in der zweiten Halbzeit nicht mehr diesen Anspruch unterstreichen, das Spiel zu gewinnen. Und deswegen kam dann am Ende nicht mehr viel. War aber ganz nett, nochmal alle wiederzusehen. War ganz nett, danach noch irgendwie ein paar Getränke zu haben. Ich war in einer Punschbar in Haight-Ashbury, also dem alten Hippie-Distrikt. Da war auch nicht so viel los in der Gegend, weil Grateful Dead oder Dead and Friends oder sowas, wie auch immer. Jedenfalls die alte Hippie-Band, die hat ihre Abschiedstournee gegeben und ihre letzten beiden Konzerte waren natürlich in San Francisco im Oracle Park im Baseballstadion. Und deswegen waren die ganzen alten und jungen Hippies, die normalerweise Haight-Ashbury bevölkern, ja, im Ballpark stattdessen. Das habe ich dann später auch auf meinem Heimweg gemerkt. In der Tram nämlich war das dann ziemlich voll mit Leuten, die sehr farbenfroh gekleidet waren und mit sehr viel Batik. Und es roch noch ein bisschen mehr nach Gras als sonst. Ja, jedenfalls Punschbar kann ich sehr empfehlen. Interessantes Konzept. Ein, zwei Bier hatten wir auch noch. War jedenfalls ein rundum gelungener Abend, auch wenn das Spiel im Ergebnis vielleicht nicht so ideal verlaufen ist. Ganz anders am Sonntag, da gab es nämlich ein weiteres Spiel. Und zwar hat ja El Farolito FC, also ein Team aus San Francisco in einer anderen Liga, ich werde das Ligensystem nicht erklären, das ist hochkompliziert, ich verstehe es selber nicht. Jedenfalls auch ganz nette Leute, ein mexikanisches Team, größtenteils. Das hat sich in den Playoffs ja relativ weit vorgekämpft und trat dann diesmal an gegen das Team aus Napa. Das war ein relativ spannendes Spiel, auch im Caesar Stadium ausnahmsweise, denn es musste bei Flutlicht stattfinden und das Boxer Stadium hat kein Flutlicht. Also Sonntagabend 19 Uhr war da Anpfiff und es war schon zum Anpfiff relativ kühl, denn die Sonne war langsam weg und das Caesar Stadium ist ja quasi östlich vom Golden Gate Park, damit in einer relativ kühlen Region der Stadt und es wird auch sehr schnell neblig und was weiß ich. Also kein sehr kalifornischer Ort. Das Spiel ging 0-0 in der regulären Spielzeit aus. Das heißt, es ging in die Verlängerung und spätestens dann habe ich mir tatsächlich Handschuhe gewünscht. Also so kalt wird es dann tatsächlich nachts. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ich hatte keine Handschuhe. Jedenfalls hat El Farolito dann mit einem wunderschönen Freistoß dieses Spiel 1-0 für sich entscheiden können, was dazu führt, dass wir diesen Samstag um 16 Uhr ein weiteres Playoff-Spiel haben werden. Das ist eine etwas angenehmere Uhrzeit wettermäßig. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, das gab ein bisschen Feierei. Es wurde sehr schlechter Sekt aus dem Pokal getrunken. Also, nee, es wurde nicht aus dem Pokal getrunken. Ich weiß nicht, ob der Sekt auch wirklich schlecht war. Er hat nur sehr schlecht gerochen. Die Spieler haben sich dagegen entschieden, aus dem Pokal zu trinken, was vermutlich in Anbetracht dessen, dass es ein Wanderpokal ist, auch gar nicht so unweise war. Ich weiß nicht, ob Wanderpokale regelmäßig desinfiziert werden oder so, bevor man dann wieder daraus trinkt. Kann ich nicht sagen. Ich bin nicht im Pokalreinigungsbusiness. Aber jedenfalls, ja, gab es noch ein bisschen ja, Stress, sage ich mal nicht, aber ein bisschen hin und her, weil einige Napa-Fans nicht so zufrieden waren mit dem Spiel. Ja, ist so, ne? Kennt man ja. Auch hier passiert sowas manchmal, aber am Ende nichts Dramatisches. Und ja, dementsprechend war das ein rundum gelungener Sonntagabend. Diese Woche nun hat bislang relativ wenig spektakuläre Dinge zu bieten, muss ich sagen. Also es war wieder sehr arbeitsreich. Ich habe vorhin ein bisschen kommuniziert mit der UC Law SF über meinen Datenschutzkurs, beziehungsweise ging es diesmal um den Experten für asynchrone Online-Kurse, denn so ein Kursvorschlag muss ja von diversen Leuten bestätigt werden und diese Person ist da auch von Relevanz. Das heißt, mir wird jetzt erstmal gesagt, vielleicht, hoffentlich oder auch nicht, was ich noch verbessern könnte, um so einen asynchronen Kurs ideal zu gestalten. Und dann gibt es das Okay von dieser Seite, hoffentlich. Und dann kann ich langsam auch das Vorschlagsformular einreichen. Dann geht das hoffentlich ein bisschen voran. Ich bin neulich an der UC Law SF vorbeigekommen, vorgestern, glaube ich. Und das Gebäude war für Renovierungen geschlossen. Das heißt, im Moment ist wahrscheinlich wirklich niemand da. Aber natürlich beantworten die Leute schon ihre Mails grundsätzlich. Ja, das ist so die Baustelle, an der ich hoffe, dass es vorangeht. Jobmäßig, wie gesagt, hoffe ich das auch. Und das hat so ein bisschen die Woche bestimmt. Wie gesagt, ich habe meine Präsentationen für die Stunden jetzt fertig, für die Kurse. Aber ich muss noch Multiple-Choice-Fragen entwerfen. Das werden ja so über 100 Stück wahrscheinlich, die ich da brauche. Und ich muss die Videos natürlich noch aufnehmen. Das ist wahrscheinlich der zentrale Teil. Dann muss ich das Ganze in eine Form gießen, in der es angenehm zugänglich wird für Studierende. Und dann bin ich aber auch schon fertig. Dann ist es good to go. Und dann kann ich das freigeben für die Uni, bekomme meine erste Tranche an Geld ausgezahlt. Und das ist ja auch immer erfreulich. Ja, ich erwarte, dass das schon im Herbst jetzt passieren wird und fertig sein muss es erst im Februar. Insofern alles recht entspannt. Das wird auf jeden Fall klappen. Ja, macht auch Spaß, muss ich sagen. Also da so ein bisschen rumzuexperimentieren, was so funktioniert, was vielleicht auch nicht funktioniert. Ich habe sowas ja noch nie gemacht und bin da ja sehr frei darin, wie ich das gestalte. Und das macht schon Spaß. Warten als solches macht etwas weniger Spaß, aber naja, so ist es halt. Mein Anwaltsausweis ist auch da. Ich habe den als Karte bestellt jetzt endlich mal, weil ich dachte, oh, ist vielleicht gar nicht so schlecht, den irgendwie manchmal bei sich zu haben. Gerade wenn man auf einem Visum hier ist, zusätzliche Ausweise schaden nie. Und insbesondere nicht diese. Und ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Eigentlich gar nicht so viel. Ich muss noch einen Scheck einlösen morgen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber Schecks einlösen ist ja immer so eine Sache. Gerade wenn man kein Konto hat bei der Bank oder sonst bei einer normalen Bank in den USA. Ja, das weiß ich nicht. Muss ich mich morgen mal überwinden. Die 180 Tage sind bald vorbei und man will ja den Scheck nicht verfallen lassen, auch wenn es irgendwie nur $20, $22 sind. Sind immerhin 2 Bier. Vielleicht auch 3 in der Happy Hour, aber wahrscheinlich eher 2 Bier. Ja, nächste Woche schaue ich mir Oppenheimer an. Also der Filmsommer geht weiter. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es wird, glaube ich, richtig gut. Und das sind so die Dinge, die sich diese Woche ereignet haben. Wie gesagt, bisher noch nicht so viel. Ich setze voll auf die nächsten Tage. Auf jeden Fall steht ja mindestens noch ein interessantes Fußballspiel an. Und auch sonst werde ich mich schon zu beschäftigen wissen. Da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Und ihr solltet das auch nicht. Ja, haben wir es mal wieder geschafft. Mal wieder einen Donnerstagnachmittag mit Podcast-Inhalten, Podcast-Content gefüllt. Das Kreieren von Content ist ja gerade quasi mein Lebensinhalt. Insofern hoffe ich, dass ihr euch auch zugesagt habt. Es gibt ja nicht so viele Personen, die diese Kommentarfunktion, diese Funktion, irgendwie Feedback zu geben auf diesen Podcast, tatsächlich aktiv nutzen. Ich will jetzt nicht sagen, wie viele Personen es gibt, aber ich bin mir nicht vollständig sicher, ob der Plural die richtige sprachliche Form ist an dieser Stelle. Jedenfalls, ja, ich lese das, wollte ich mal am Rande erwähnen. Ich lese es zumindest, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, dass es da was zu lesen gibt. Und die bekomme ich dann ja irgendwann anscheinend. Und ich habe heute extra ein bisschen langsamer gesprochen, damit ich auf 30 Minuten komme. Ich glaube, das hat funktioniert, beziehungsweise fast funktioniert. Eine Minute müssen wir noch füllen. Ich könnte natürlich jetzt noch so eine Sektion hier Hindernis der Woche, Produkt der Woche, was weiß ich, irgendwie aufnehmen. Aber da fällt mir ehrlich gesagt gerade gar nichts ein. Und wenn mir nichts spontan einfällt, ist es meistens keine gute Ausgabe von diesen Segmenten. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle wahrscheinlich einfach bleiben und werde fortfahren damit, sehr, sehr langsam diese Podcast-Episode ausklingen zu lassen. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich gehe davon aus, ihr wart dabei, sonst würdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht zuhören. Es mag Leute geben, die direkt in die Verabschiedung springen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch zugesagt. Ich denke, mir hat es zugesagt. Ich glaube, das ist schon in den Top 100 der bisherigen Podcast-Folgen zu finden bisher. Man weiß nicht, was jetzt noch kommt im Rest der Folge, aber ich denke, wir sind in den Top 100. Ja, und ich hoffe, ihr bleibt mir treu und gewogen, denn in diesem Fall hören wir voneinander.